abgeschirmt von Medienberichten und der Beteiligung der Bürger verhandeln zurzeit die USA und Europa TTIP. Gegenstand ist ein Abkommen zur größten Freihandelszone des Planeten. TTIP droht mit einschneidenden, nicht umkehrbaren Veränderungen für Europa. Arbeitnehmerrechte, Bankenkontrolle und Klimaschutz sollen weit unter europäische Normen fallen. Genfood, Hormonfleisch und Chlorhühnchen landen dann auf unseren Tellern. Stopp TTIP, denn die Welt gehört uns allen.
Guten Abend. Stopp TTIP. Nicht jeder formuliert es so martialisch und dramatisch unterlegt wie der Piratenpolitiker Bruno Kramm in diesem Videoausschnitt. Aber Tatsache ist, auf Twitter, YouTube und Facebook hagelt es derzeit Tweets und Klicks gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA. No, we can't, heißt es, anlehnend an Obamas berühmtes Yes, we can. Die transatlantische Stimmung ist ja sowieso nicht gerade die beste nach der Spionageaffäre. Und die ungewisse Zukunft des No-Spy-Abkommens führt eben auch dazu, dass sich in Deutschland durchaus auch in den etablierten Parteien Stimmen erheben, die das EU-US-Freihandelsabkommen auf den Prüfstand stellen wollen. TTIP, das ist schon klar, wird pünktlich zur anstehenden Wahl des Europaparlaments im Mai auch Wahlkampfthema. Sicherlich sollte man diese Wahl auch nicht völlig vergessen, wenn wir darüber reden. Freihandelsabkommen gibt es aber im Gegensatz zu No-Spy-Abkommen bereits sehr viele. Und welche Fragezeichen sich ausgerechnet in diesen Verhandlungen mit den USA ergeben, wie viel Gewicht sie haben im Vergleich zu den Vorteilen, die vielleicht ja auch in diesem Abkommen stecken, das wollen wir heute alles diskutieren. Möchte ich diskutieren mit Daniel Caspari. Er ist außenpolitischer Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, zugeschaltet aus Straßburg. Und ihm gegenüber sitzt nicht nur in diesem bewussten Straßburger Studio, sondern auch im Handelsausschuss des Europaparlaments die grüne EU-Abgeordnete Ska Keller. Ihnen beiden einen guten Abend.
Guten Hallo. Abend.
Richten oder schlichten wird vielleicht Christian Tietje. Er ist nämlich Professor für internationales Wirtschaftsrecht an der Uni Halle. Hallo nach Sachsen-Anhalt.
Hallo Frau Reimer.
Und bei mir in Berlin im Studio begrüße ich Gregor Peter Schmitz vom Brüssel-Büro des Spiegel. Ebenfalls willkommen.
Dankeschön.
Daniel Caspari, was erhoffen Sie sich von diesem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA?
Ja, wir erhoffen uns zum einen Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben nach wie vor 20 Milliarden Euro Zölle im Jahr, die unsere Bürger für nichts bezahlen. Wir hoffen uns eine weitere Verbesserung der transatlantischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Wir hoffen uns, dass sich die beiden größten Volkswirtschaften und größten Demokratien der Welt besser abstimmen und wir auch im Wettbewerb gegenüber anderen aufstrebenden Ländern besser bestehen können. Und wir hoffen natürlich, dass wir das so gestalten können, dass all die Sorgen und Ängste, die ja im Beitrag am Anfang genannt wurden, hoffentlich durch dieses Abkommen eben so adressiert werden können, dass wir die allermeisten, und davon bin ich wirklich überzeugt, dann auch richtig ansprechen können und sie sich nicht bewahrheiten.
Ska Keller, Sie gehören zu den Kritikern im Europaparlament. Wir haben ja schon ein paar Punkte vorhin gehört in dem Einspieler. Können Sie denn dem Abkommen auch was abgewinnen?
Naja, wir haben jetzt überlegt, auch als Grüne, was kann man sich von so einem Abkommen erwarten? Und gerade wenn es um zukünftige Standards, technologische Standards im Bereich Erneuerbar ging, da hätte man sagen können, na gut, da hätte man was machen können. Das Problem ist, dass die Kommission uns gegenüber da gesagt hat, nee, das wollen sie auf alle Fälle nicht, überhaupt gar nicht verhandeln. Stattdessen wollen sie eben Rechte wie Verbraucherschutz, Umweltstandards auf den Tisch legen und da soll es stetig nach unten gehen. Denn das größte Hindernis mit dem Handel mit den USA sind ja die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse, wie es da heißt in der Kommission. Auf Deutsch sind das Umwelt- und Sozialstandards bzw. Verbraucherschutzstandards. Und da ist für uns Grüne ganz klar, dass wir nicht hinter geltendem EU-Recht zurück wollen. Wir wollen, dass es gute Standards gibt und die Standards in den USA dazu sind leider nicht auf europäischem Niveau.
Das werden wir sicherlich noch besprechen, ob die notwendigerweise runtergehen müssen. Christian Tietje, der Staatsrechtler. Keiner kennt die Verhandlungstexte bisher, zumindest die Öffentlichkeit kennt sie nicht. Muss das eigentlich so sein?
Es ist zunächst nichts Ungewöhnliches. Auch wenn Staaten, also nicht die EU, verhandeln, bleibt es zunächst geheim, sozusagen auf der Regierungsebene, was nicht ausschließt und auch nicht sagen soll, dass es nicht notwendig ist, ein Parlament zu unterrichten. Das Europäische Parlament ist recht weitgehend jedenfalls unterrichtet. Ich bitte mich zu korrigieren, wenn das falsch ist. Das ändert nichts daran, dass die allgemeine Öffentlichkeit nicht besonders weitgehend informiert ist. Man kann darüber streiten, ob diplomatische Verhandlungen umfassend offen sein sollten. Das mag Verhandlungspositionen schwächen. Insofern eine Grundinformation ist notwendig. Alles, was darüber hinausgeht im Detail, denke ich, kann mit guten Gründen und einer gewissen parlamentarischen Absicherung vertraulich bleiben.
Müssen wir ganz kurz nach Brüssel fragen, bevor Herr Schmitz zu Wort kommt. Ein Satz, Herr Kaspari. Frau Keller, was wissen Sie? Kennen Sie die Texte?
Also wir haben sämtliche offiziellen Texte, die liegen dem Parlament vor.
Das die Verhandlungstexte?
Ja gut, das fängt an vom Verhandlungsmandat. Das fängt damit an, dass wir vor jeder Verhandlungsrunde informiert werden, was die Inhalte sind, dass wir danach informiert werden. Wir sind in der Mandatserteilung beteiligt gewesen. Wir haben auch Zugang zu den Verhandlungsdokumenten. Und was mir aber besonders am Herzen liegt, die Öffentlichkeit wird auch regelmäßig informiert. Und vor allem ganz am Ende des Verfahrens steht ja die Pflicht zur Zustimmung des Europäischen Parlaments. Das heißt, nicht die Zwischenstände sind ja für den Bürger relevant, sondern für den Bürger ist ja am Ende relevant, was ist ausgehandelt, was das Ergebnis, und das wird selbstverständlich öffentlich gelegt.
Okay, Frau Keller.
Das wird mit der Öffentlichkeit diskutiert und dann erst stimmen wir zu oder lehnen es ab. Und deswegen, ich glaube, die demokratische Kontrolle funktioniert hier im Parlament.
Frau Keller.
Ich sehe das naturgemäß etwas anders. Zum Beispiel beim Mandat hat das Parlament nur eine Resolution machen können, hat aber keinen Einfluss auf das Mandat an sich. Und ja, die Dokumente, die die Kommission bereitstellt, die müssen auch an das Parlament überliefert werden. Aber alles, was aus dem Rat herausgeht, die Verhandlungstexte, sind eben zum großen Teil nur den Koordinatorinnen und Koordinatoren, also den Obleuten der verschiedenen Fraktionen zugänglich. Da bekommt eben auch der grüne Koordinator eine Kopie. Die darf er aber nicht weiterreichen, weder an andere Abgeordnete des Handelsausschusses noch an andere Abgeordnete anderer Ausschüsse. Aber zum Beispiel sind auch unsere Kollegen im Agrarausschuss sehr erpicht darauf, was zu wissen. Die bekommen das alles nicht mit und okay, eben die Öffentlichkeit erst recht nicht. Und ich, auch wenn ich denke, klar, muss ich nicht in alle Karten gucken können, aber was zum Beispiel wie NAFTA, zum Beispiel die Nordatlantische Freihandelszone zeigen, das geht transparenter.
Okay, jetzt hat Herr Schmitz das Wort. Ich sage Ihnen mal einen anderen Titel, der ähnlich provokativ ist, nicht ganz so doll wie der Einspieler, den wir am Anfang gehört haben. Tausche mehr Exporte gegen weniger Verbraucherschutz. Das Titel nicht irgendwie die Grünen oder vielleicht die Piraten, sondern die Evangelische Akademie Locum. Das ist sicherlich auch eine gewollte Provokation, steht im Übrigen auch ein Fragezeichen dahinter. Ist so eine Interpretation sowieso zu einfach, weil dieses Abkommen einfach auch eine politische Dimension hat zwischen den transatlantischen Partnern?
Also das Abkommen hat auf jeden Fall eine sehr starke politische Dimension. Man darf in der ganzen Debatte natürlich auch nicht vergessen, dass diese Verhandlungen bereits seit sehr langer Zeit laufen. Ich bin erst im vorigen Jahr nach Brüssel gekommen, war vorher in Washington als Korrespondent, habe es dort relativ intensiv begleitet, diese Verhandlungen. Es ist ja ein Projekt gewesen, das Angela Merkel bereits angestoßen hat, noch unter der alten Regierung, das, und noch unter George W. Bush, das von Obama relativ halbherzig zunächst umarmt worden ist. Jetzt ist genau der Jahrestag in seiner State of the Union-Rede, in der er das vor einem Jahr erwähnt hat. Da wurde er in letzter Minute quasi erst dazu gedrängt, einen Satz dazu zu sagen. Ihm ist das Handelsabkommen mit den pazifischen Staaten weit wichtiger. Also man hat lange versucht, auf der Seite drüben es nicht als politisches Projekt richtig zu behandeln, also es auf technischer Ebene zu verhandeln. Das war der Plan eigentlich auch, dass jetzt das Abkommen weitgehend fertig sein soll. Nun natürlich durch die Veränderungen in der transatlantischen Beziehung, die jetzt kommen, die Sie am Anfang angesprochen haben, lässt sich das gar nicht vermeiden. Und deswegen alle Quellen, die ich auch drüben höre, überwiegt die Skepsis mittlerweile, dass der doch sehr optimistische Zeitplan es sogar vor den Kongresswahlen im November oder auch vor der Einsetzung einer neuen Kommission schon ein richtig stabiles Rahmenwerk formen zu können, so gut wie ausgeschlossen ist.
Blicken wir doch mal auf die Handelsbeziehungen EU-USA. Die waren ja mitnichten immer harmonisch. Es gibt diesen Streit um Subventionen zwischen Airbus und Boeing. Die EU ist gegen Rindfleisch-Einfuhren aus den USA in großem Stil, weil dort nämlich die Tiere Hormone bekommen. Die wirken als Wachstumsförderer. Da sieht die EU dies zum Teil als gesundheitsschädlich an. Das hat in der Tat den angenehmen Nebeneffekt, dass es den EU-Rinderzüchtern die US-Konkurrenz vom Hals hält. Aber der Zugang zu Verbraucherrechten, der ist tatsächlich in der Europäischen Union deutlich anders. Da gilt das Vorsorgeprinzip und das Vorsorgeprinzip sagt eben auch, Einfuhrverbote sind erlaubt, auch wenn die Einwände jetzt nicht bis ins Letzte wissenschaftlich erfolgt sind. Das geht dann auch in den Bereich von Fleisch, von Tieren, die Nachfahren von Klontieren sind oder auch im Bereich der Gentechnik. Da liegen ja echte Gräben dazwischen. Frage in der Runde, kann man das übereinbringen? Die Straßburger vielleicht?
Ja gut, aus meiner Sicht auf jeden Fall.
Und wie?
Denn, ja, die erste Sache ist gerade bei dem Thema Hormonfleisch, ist doch die Frage, die ist es wirklich zulässig, wenn wir als Europäische Union dieses Fleisch nicht reinlassen? Da gibt es juristisch große Bedenken. Ich möchte mal wegkommen von dem Hormonfleisch hin zu den Klohühnchen, weil bei den Klohühnchen gibt es einen Fall vor der WTO und aus meiner Sicht ist es fast eindeutig, dass wir diesen Fall verlieren würden und dann hätten wir die Klohühnchen bei uns in Europa. Und jetzt bietet doch also das Abkommen genau eine Antwort auf diese Problematik, indem wir im Rahmen der Verhandlungen mit den Amerikanern sprechen können, unter welchen Bedingungen dürfen die auf den Markt, was können wir an Kennzeichnungspflichten zum Beispiel einführen oder können wir Quoten einführen, können wir vielleicht auch sagen, die Klohühnchen kommen gar nicht und wir kommen dafür den Amerikanern in einem anderen Bereich entgegen. Und das ist eben genau mein Problem, das ich habe mit vielen, die Bedenken gegen dieses Abkommen haben. Ich teile ja viele dieser Bedenken, aber ich glaube eben, dass das Abkommen genau viele dieser Bedenken adressieren kann und die Gefahren, die da sind. Meine Sorge ist eher, dass viele von diesen Gefahren wahr werden, wenn wir das Abkommen nicht bekommen, wie ich gerade versucht habe, am Beispiel der Klohühnchen darzustellen.
Es ist natürlich auch, man muss auch wirklich bedenken, dass gerade so, man konzentriert sich immer auf diese Chlorhühnchen und spricht dafür so viel drüber. Es gibt natürlich auch Beispiele auf der anderen Seite, wo beispielsweise die Amerikaner überhaupt nicht verstehen können, dass wir so leichtfertig mit Rohmilchkäse oder so etwas umgehen, weil sie denken, das ist auf jeden Fall
führt
zu Bakterien. Also es ist nicht nur natürlich auf europäischer Seite diese Bedenken. Insofern wäre ich in dem Punkt wahrscheinlich bei Herrn Kaspari, dass es schon Möglichkeiten gibt, es in der Form auszugestalten, wie man ja zum Beispiel auch überlegt bei den Klohühnchen, was es für Kompromisse geben könnte, wie man sich annähern könnte, ohne dass ich jetzt die Bedenken verharmlosen möchte.
Vielleicht darf man ergänzen.
Aber ich glaube, Herr Tietje und dann Frau Keller?
Ganz kurz ergänzend darauf hinweisen, dass wir ja nicht von Null anfangen, sondern wir sind seit vielen Jahren eingebunden in ein Welthandelssystem, dass die grundlegenden Regeln, die auch in TTIP nicht anders sein werden, bereits enthält. Es besteht die Chance, tatsächlich, Herr Kaspari hat es gesagt, das etwas zu konkretisieren, jeweils im bilateralen Interesse. Aber das Grundgerüst steht und alles, was wir bislang weltweit an bilateralen Handelsabkommen gesehen haben und auch das, was die EU beispielsweise mit Kanada verhandelt gegenwärtig, ist WTO plus noch etwas mehr. Und das muss nicht unbedingt negativ sein, beziehungsweise wir haben einen Mindeststandard, von dem wir uns ohnehin nicht so einfach lösen können.
Wir haben aber auch gesagt, und dem möchte ich auch zustimmen, dass es nicht den Eindruck gibt, dass die USA sehr hinterher sind bei diesem Abkommen. Das, was sie aber wirklich aus diesem Abkommen gewinnen können, ist eben gerade im Verbraucherschutz, ist eben gerade beim Hormonfleisch und bei den Chlorhühnchen. Das sehen wir eben genau auch von Aussagen von Industrievertretern, die sagen, jawohl, wir wollen dieses Abkommen, weil wir wollen die Chlorhühnchen nach Europa exportieren. Die versprechen sich ungefähr 600 Millionen Euro im Jahr davon, wenn sie Chlorhühnchen exportieren können. Ich glaube eben, dass die USA kein Abkommen unterzeichnen werden, wo eben nicht diese Sachen fallen werden, weil für die sind die nämlich Handelshemmnisse und für uns ist das Verbraucherschutz.
Aber ist es nicht, Frau Keller, wenn ich kurz darf, genau doch der Punkt, wo wir ehrlich miteinander umgehen müssen. Wir haben jetzt gerade diskutiert über Rohmilchkäse, der in Europa gegessen wird. 500 Millionen Europäer lieben ihn und die USA haben Sorge davor. Und auf der anderen Seite haben wir einen Feldversuch. 300 Millionen Amerikaner und auch Europäer, die in Amerika Urlaub machen, essen die Chlorhühnchen, ohne dass irgendwas passiert. Also reden wir wirklich über Verbraucherschutz oder reden wir über Protektionismus? Und das andere ist, wir haben im letzten Jahr gefeiert, 20 Jahre europäischer Binnenmarkt. Das heißt, ein Produkt, das in Deutschland auf den Markt darf oder in Griechenland auf den Markt darf, darf in ganz Europa verkauft werden. Wir erkennen in Europa unsere Standards gegenseitig an. Das ist das Erfolgskonzept unseres Binnenmarktes. Und deswegen, ich sehe nochmal, wir müssen aufpassen. Ja, es gibt kritische Punkte, auf die wir ein gutes Auge werfen müssen. Aber was ich nicht verstehen kann, ist diese generelle Panikmache. Weil ich sage nochmal, die Erfahrung zeigt doch, wenn man nur Rohmilchkäse, Klohühnchen nimmt oder in Europa den Binnenmarkt, dass es doch eigentlich ganz gut klappt.
Das geht aber zum Beispiel auch um Gentechnik. Also die Art und Weise des Umgangs mit Gentechnik in der Landwirtschaft ist in den USA eine deutlich andere als hier. Wie ist das handelsrechtlich?
Mir geht es ja auch nicht um Protektionismus, sondern ganz klar, ich glaube, die Herangehensweise ist ja eine ganz andere. Ne? Weil in den USA muss man erst bewiesen haben, dass etwas wirklich schädlich ist, bevor es verboten wird. Während in Europa eben die Herangehensweise ist, es muss erst erwiesen sein, dass es nicht schädlich ist.
Ja, aber der Rohmilchkäse ist doch nicht schädlich.
Und deswegen, und zum Beispiel gibt es bei Hormonen und auch, bei den Hormonen ja durchaus Studien, die sagen, dass diese Hormone krebserregend sind, eben beim Verzehr. Und deswegen möchte ich die auch nicht auf dem europäischen Markt haben. Und dasselbe und genau für GVOs, da gibt es ja auch eine breite
gesellschaftliche Mehrheit dagegen,
die sollten wir nicht zulassen. Und eben auch die Frage des Labelings, also steht auf dem Produkt drauf, was es ist, die wird von den US-Unternehmen schon als Handelshindernis gesehen. Wenn wir dann schon nicht wissen, was wir da zu essen kriegen, dann hört es bei mir auf.
Was völlig richtig ist, ist, dass der Einsatz von Gentechnologie bei der Nahrungsmittelherstellung und insbesondere bei den Mais zum Beispiel natürlich weit ausgeprägter ist in Amerika. Was, glaube ich, wenn man gerade auf andere Handelsabkommen mal schaut, man schon berücksichtigen muss und was, glaube ich, in der Debatte hier in Europa manchmal nicht ausreichend reflektiert wird, ist, dass es ja nicht automatisch zu einer Anpassung aller gesetzlichen Regelungen gilt. Also auch im NAFTA-Abkommen ist ja beispielsweise sind noch Möglichkeiten vorgesehen, auch für Mexikaner oder für mexikanische Regionen können dort auch nicht rechtlich gezwungen werden, beispielsweise den jeweiligen Genanbau zu akzeptieren. Da gibt es sogar lange Auseinandersetzungen mit amerikanischen Unternehmen, die das versucht haben durchzusetzen, dann eben auf gesetzlicher Grundlage und sich daran die Zähne ausgebissen haben. Also es ist nicht, als ob es gar keine Schutzmechanismen gäbe und als ob durch diese Handelsabkommen das jeweils sofort verpflichtend gemacht würde.
Ich würde noch einen Schritt weitergehen im Vergleich dessen, was wir international an Handelsabkommen haben, behaupten, dass es kein Handelsabkommen auf dieser Welt gibt, das nicht handelsbeschränkende Maßnahmen bei nachweisbarer Gesundheitsgefährdung des Menschen zulässt. Das gibt es nicht. Wenn wissenschaftlich nachweisbare Gesundheitsgefahren bestehen, gibt es die Möglichkeit. Erstens. Zweitens, das Vorsorgeprinzip ist etwas, das nichts sozusagen außergewöhnlich Europäisches ist. Im Gegenteil, wenn Sie sich die neueren Abkommen, die die USA verhandelt haben, mit vielen Staaten dieser Welt anschauen, dann sind es die USA, die die neuen regulativen Aspekte im Hinblick auf Verbraucher- und Umweltschutz in internationale Verhandlungen einbringen. Es kommt die Welle sozusagen neuer, auch innovativer Vertragstexte aus den USA, weniger sogar zum Teil als aus der Europäischen Union. Insofern sind die Befürchtungen von dem, was wir an Erfahrung haben, denke ich, nicht besonders groß.
Es gibt einen anderen Punkt, das I in TTIP, also in TTIP, steht für ein Investitionsschutzabkommen. Und da gibt es Bedenken, dass da ein Verfahren miteinander hergeht, nämlich das Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahren, was vielleicht doch die sagen wir mal, Spielräume der Regierung dann erheblich einschränken könnte, wenn sie zum Beispiel Umweltgesetze erlassen. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt ja bereits die nordamerikanische Freihandelszone von Kanada, den USA und Mexiko. Und in dieser NAFTA-Zone gibt es diesen gleichen Mechanismus. Dort hat im Mai 2013 die Provinz Quebec in Kanada Fracking verboten. Und jetzt hat ein US-Tochterunternehmen einer kanadischen Firma, die einen Vertrag mit der kanadischen Regierung hatte, genau die Regierung auf Schadensersatz verklagt. 250 Millionen US-Dollar. Wir haben ein anderes Beispiel. Vattenfall zum Beispiel klagt über die schwedische Konzernmutter gegen Deutschland wegen des Atomausstieges, auch über den Rahmen eines Investitionsschutzabkommens. Und das Ganze wird dann vor einem Schiedsgericht, was bei der Weltbank ausgetragen ist und nicht bei vorhandenen Gerichten in den einzelnen Staaten abgehandelt. Ist das eine Gefahr? Kann das einschüchtern?
Vielleicht darf man zunächst klarstellen aus der wissenschaftlichen Perspektive, dass das Fracking-Verfahren in den Kanada-NAFTA-Verfahren kein Verfahren gegen Fracking ist, sondern das entsprechende Unternehmen Lone Pine Resources hat seit 2009 Fracking-Rechte. Und diese wurden eingeschränkt, das kann ein Staat machen, aber auch nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 14, stellt eine solche Maßnahme gegebenenfalls eine Enteignung dar. Und das Unternehmen wehrt sich dagegen, dass in dem maßgeblichen Gesetz es explizit ausgeschlossen ist, zu entschädigen, diese Enteignung. Ich denke, das ist
Aber warum tut es das Unternehmen nicht vor einem Gericht in Kanada? Warum geht es vor ein Schiedsgericht? Warum brauchen wir überhaupt zwischen Staaten, die ja gegenseitig ihre Rechtssysteme anerkannt haben, nochmal ein supranationales Gericht?
Der Grundgedanke ist natürlich eigentlich ein guter, dass man quasi die Vertragspartner hat und die haben sich auf ein Schiedsgericht geeinigt, statt dass das jeweilige Verfahren dann vor den nationalen Gerichten laufen. Da gibt es halt, also ich finde die Bedenken über gerade die Transparenz dieser Verfahren durchaus berechtigt, aber der Grundgedanke dahinter ist letztlich natürlich kein neuer, dass man es auslagert und dass man es eventuell auch mit Experten besetzt, die sich mit den Themen besonders befassen und nicht mit jeweiligen nationalen Richtern. Nur ein Gedanken, den ich dazu noch sagen möchte, wenn wir gerade von Vertragspartnern sprechen, muss man natürlich bei diesem Abkommen, bei dem US-EU-Abkommen, finde ich, auch differenzieren, dass zumindest es von amerikanischer Seite auch so gesehen wird, als ob es eben schon eine Partnerschaft unter Gleichen ist. Ja, also zum Beispiel der Widerstand in den USA, der ja normalerweise gegenüber Handelsabkommen sehr ausgeprägt ist, gerade auf Gewerkschaftsseite, ist gegenüber diesem Abkommen im Vergleich zum Beispiel zum gleichzeitig verhandelten Pazifikabkommen sehr viel geringer, weil diese Bedenken sehr viel weniger ausgeprägt sind, weil man sagt, die Standards sind relativ gleich. Das mindert jetzt natürlich nicht die deutsche Angst, dass die Standards vielleicht sinken und so weiter, aber es wird nicht als ein völliges Auseinanderklaffen von Rechtssystemen gesehen. Und ich denke, das ist ein Gedanke, den man beibehalten soll, weil es das auch nicht ist, weil es schon ein Zusammenschluss von sehr verwandten Systemen ist.
Vielleicht noch einen Satz, wenn ich darf. Warum brauchen wir so etwas zwischen OECD-Staaten? Ich denke, das ist ein sehr berechtigter Punkt. Brauchen wir so etwas zwischen Kanada, den USA, zwischen den USA und der EU und so weiter? Das kann man sehr gut bestreiten und sagen, eigentlich brauchen wir es nicht. Wir haben funktionierende innerstaatliche Rechtsschutzsysteme, das ist nicht das Problem. Nur wenn wir es nicht verhandeln würden mit den USA, mit Kanada, dann hätten wir als Europäische Union kaum ein gutes Argument, eben so etwas mit China beispielsweise oder anderen Staaten zu verhandeln. Das ist ein diplomatisches Dilemma, in dem wir uns bewegen.
Frau Keller. Ich finde überhaupt nicht, dass es ein diplomatisches Dilemma ist. Es ist ein demokratisches Dilemma. Wir geben hier das Recht, über Gesetzgebung wie zum Beispiel den deutschen Atomausstieg zu verhandeln, an ein so ominöses privates Schiedsgericht, wo dann irgendwelche Anwälte, Experten drin sitzen, während gleichzeitig nationale Unternehmen, die ja zum Beispiel im deutschen Atomausstiegsfall genauso betroffen sind, eben nicht das Recht haben. Diese können sich nur an nationale Gerichtsbarkeit wenden. Ich finde das auch richtig so. Deswegen haben wir ja die nationale Gerichtsbarkeit. Und warum soll Vattenfall da extra Rechte bekommen? Warum sollen US-Unternehmen, die Europäische Union oder Mitgliedstaaten verklagen können, zum Beispiel wegen Gesundheitspolitik, wegen Umweltgesetzgebung? Wir haben ja gerade im Europäischen Parlament vor kurzem erst abgestimmt über Warnhinweise auf Zigarettenpackungen. Zum Beispiel hat nämlich Philip Morris, ein Zigarettenkonzern, gegen Uruguay Klage einlegen wollen, nachdem das uruguayische Parlament die Warnhinweise eben viel größer gestalten wollte. Und schon allein die Androhung hat dazu geführt, dass das Parlament von Uruguay diesen Gesetzesvorschlag zurückgezogen hat. Wir können doch nicht uns die Gesetzesgebung aus der Hand nehmen lassen. Wir können auch nicht ausländischen Investoren und Investoren mehr Rechte einräumen als anderen. Und das Gleiche gilt natürlich, dass ich nicht will, dass europäische Investorinnen genau das US-amerikanische Gesetzgebungsverfahren unterlaufen können.
Ja, aber Frau Keller, das ist doch genau die unaufrichtige Argumentation, mit der Sie Sorgen machen, Stimmungen machen und von der Sie doch selber wissen, dass es nicht stimmt. Weil erstens, es geht die Sorge um, wir können nicht mehr demokratische Spielregeln lassen. Natürlich kann der Gesetzgeber entscheiden, wie er möchte und wie das die Mehrheit entscheidet. Und jetzt geht es doch darum, und da müssen wir sicherstellen, dass in allen künftigen Investitionsschutzabkommen wir wirklich sauber arbeiten und die Regelung dann stimmt. Wir müssen sicherstellen aus meiner Sicht, dass erstmal wir nur über diskriminierende Gesetzgebung sprechen, wenn ein ausländischer Investor diskriminiert wird. Und das ist ja das Abenteuerliche bei dem Vattenfall, bei der Vattenfallklage gegen Deutschland aus meiner Sicht. Es mussten ja alle Kernkraftbetreiber in Deutschland abschalten. Und warum plötzlich Vattenfall für sich eine Sonderrolle haben will, ist mir auch schleierhaft.
Da aber
ist
es sicherlich, hat es eben nach Moment, der Energiekarte.
So, aber jetzt schauen wir mal, da gibt es dieses bestehende Abkommen. Und das ist sicherlich ein Abkommen, das nicht sauber genug formuliert wurde, wenn Vattenfall sich darauf beruft. Und ich kann nur hoffen, dass das Verfahren richtig ausgeht. Aber man muss ja daraus lernen, weil für diese Fälle kann so ein Abkommen nicht gemeint sein. Da bin ich mit Ihnen vollkommen überein. Das Zweite, ich stimme auch zu, dass nationale Gerichte durchlaufen werden müssen. Aber ich sage nochmal, das Thema ist doch, Diskriminierung von ausländischen Investoren gegen Inländern. Und Vattenfall, nochmal, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, aber nehmen wir auf der anderen Seite Repsol, ein spanisches Unternehmen, das in Südamerika investiert hatte. Da war eine nationale Gesetzgebung, die ganz klar darauf abgezielt hat, nur diesen ausländischen Investor zu benachteiligen. Und eben genau dafür brauchen wir diese Abkommen. Diesen Schutz müssen wir gewähren. Und ich sage nochmal, selbst da gilt aus meiner Sicht, wenn das betroffene Parlament in dem betroffenen Land diese Regelung verabschieden möchte, die Repsol enteignet, dann sollen sie das tun. Aber dann ist doch klar, dass so jemand auch eine Entschädigung dafür haben möchte. Das wäre dann eben ja auch in Europa genau das Gleiche. Und diese Abkommen, ich sage nochmal, wir sollten die nicht verteufeln. Ganz im Gegenteil, wir sollten sicherstellen, dass wir aus vielleicht Fehlern der Vergangenheit lernen. Ich glaube, die Europäische Kommission, wenn ich dem Kommissar zuhöre und wenn wir die Dokumente lesen, hat sehr gut daraus gelernt. Und ich glaube, mit dem Modell, mit dem die Kommission im Moment in den Verhandlungen unterwegs ist, können wir gute Ergebnisse erreichen. Aber nochmal, diese Verteufelung, die halte ich nicht für sinnvoll.
Ich bin ja durchaus dafür, dass sich Investoren wehren können, aber ich glaube eben, dass es sehr schwierig ist, aus den Fehlern zu leben. Auch was die Kommission vorlegt, ein bisschen mehr Transparenz, ein bisschen mehr Safeguards, aber das kann, stoppt eben nicht Investoren oder hält sie nicht davon ab, dass sie eben gegen solche Gesetzgebung irgendeiner Art klagen können, dass sie eben mehr Rechte haben, dass diese Gerichte eben intransparent sind, dass sie nicht wie normale Gerichte auch gucken würden, was ist zum Beispiel die soziale Aufgabe eines Staates, sondern sie gucken allein auf das Investitions- und Handelsabkommen und kommen und beziehen sich eben nur darauf.
Da glaube ich, ist das ja, Entschuldigung, ich möchte. Das ist juristisch nicht richtig. Natürlich wird eine Abwägung zwischen Gemeinwohlinteressen und den Wirtschaftsinteressen des Unternehmens vorgenommen, durchgehend in der Schiedsgerichtsrechtsprechung. Und im Übrigen klagt Vattenfall auch nicht gegen den Atomausstieg, um das deutlich zu machen, sondern Vattenfall klagt ausschließlich auf die Frage bezogen, ob nicht Vertrauensschutz bestand bei der erst dann Verlängerung der Laufzeit und dann wieder sehr plötzlichen Zurücknahme. Das kann man bewerten, wie man will, aber es geht nicht um den Atomausstieg als solches.
Ich möchte noch einen anderen Aspekt ansprechen. Jetzt sind natürlich die EU und die USA sehr stark verschränkt, auch firmentechnisch. Das heißt, wir haben sehr viele große Konzerne, die in europäische Konzerne, die Tochterunternehmen in den USA haben und umgekehrt. Das ist sicherlich in anderen Konstellationen bei Freihandelsabkommen nicht so stark. Muss man nicht vielleicht doch denken, da rollt eine Klagewelle irgendwann?
Das denke ich nicht. Ein internationales Schiedsgerichtsverfahren ist sehr kostspielig. In einem durchschnittlichen Verfahren, und das sind Verfahren, die wesentlich geringer sind als Vattenfall, müssen Sie mit irgendwas zwischen 1,5 und 5 Millionen an reinen Verfahrenskosten
rechnen. Man kann aber auch viel gewinnen. Es geht ja häufig um Milliarden auch.
Es geht ja nicht um Gewinn, sondern es geht um Entschädigung erlittener unternehmerischer Einbußen. Das ist dann auch gerechtfertigt, würde ich sagen. Aber das Prozessrisiko ist da. Wir haben eine 50-50-Quote. In 50% der Fälle gewinnen die Investoren, in 50% der Fälle gewinnt der Staat. Das ist also so einfach nicht. Und insofern, der Weg vor ein deutsches Verwaltungsgericht ist diesbezüglich wesentlich kostengünstiger.
Wenn wir uns mal, also wenn Sie sagen, es geht hier um Entschädigung, wenn wir uns die Fälle weltweit angucken, ja, wo Tschechien zum Beispiel Strafzahlungen in Höhe seines Gesundheitshaushalts aufbringen musste oder wo Chevron Ecuador verklagt, weil nachdem Chevron das Urwaldgebiet zerstört hat und ein ecuadorianisches Gericht entschieden hat, dass Chevron Strafzahlungen zahlen muss, daraufhin hat Chevron wieder geklagt und Ecuador soll jetzt 1,7 Milliarden Euro zahlen an Chevron dafür, dass Chevron den Urwald zerstört hat. Also da geht es doch nicht um Entschädigung, da geht es nicht um Diskriminierung, da geht es darum, dass viele Unternehmen, leider, das müssen wir anerkennen, ihren Profit maximieren wollen und genau eben solche Klauseln schon versuchen reinzubauen in Abkommen, damit sie eben später davon profitieren können.
Ich möchte noch mal fragen, wem nutzt denn dieses Abkommen in der Europäischen Union wie stark? Also Interesse ist vor allen Dingen auch bei der Automobilindustrie, weil es ja offenbar unterschiedliche Standards bei der Zulassung gibt. Und da könnte man sich wahrscheinlich einiges an Bürokratie sparen. Es ist ja auch tatsächlich so, dass kleine und mittlere Unternehmen beispielsweise stärker unter bürokratischen Auflagen leiden. Also in Zahlen, was soll das bringen, dieses Freihandelsabkommen und wie gut belegt ist das, was es da an also, Vorzügen bringen soll? Es
sind natürlich immer Schätzungen in diesem Bereich. Alleine zum Beispiel für die Automobilindustrie wird von Einsparungen von bis zu 12 Milliarden pro Jahr ausgegangen. Natürlich kann man daraus schon ablesen und auch aus dem Umstand, dass es immer ein sehr wichtiges deutsches Anliegen war, dass es natürlich Deutschland als starke Exportnation, als gerade auch sehr starke Mittelstandsnation von seinem Abkommen sehr profitieren würde. was man, also man kann es fast ironisch sehen, dass es natürlich in gewisser Weise die aktuelle Spaltung innerhalb der Euro-Krise und Eurozone vielleicht sogar noch vorantreiben würde. Was Sie mit dem Mittelstand angesprochen haben, das ist, wenn man es transatlantisch betrachtet, übrigens ein wichtiger Faktor, weil das einer der Gründe ist, warum es so viel populärer oder so viel mehr Rückendeckung auch auf der Seite hier hat, weil das natürlich sehr viel stärker organisiert ist und auch zum Glück sehr viel stärker organisiert ist auf europäischer Ebene und viele dafür werben und ihnen das wichtig ist, was auf amerikanischer Seite wiederum viel weniger ausgeprägt ist, wo es vor allem ein Anliegen von Großkonzernen eher ist und die Mittelständler diesen Handel, diesen transatlantischen Handel nicht in dem Umfang betreiben.
Vielleicht darf ich aus der Perspektive des internationalen Wirtschaftsrechts ergänzen, dass ich skeptisch bin, ob tatsächlich auch die Zahlen, die gerade auf die Automobilindustrie genannt wurden, realistisch sind. Das Grundproblem bei den Themen, die vorhin schon diskutiert wurden, also Anerkennung, gegenseitige Anerkennung technischer Standards, einschließlich Verbraucherschutzprobleme und anderem mehr, ist auf die USA bezogen das Haftungsproblem. Es geht weniger sozusagen um die Zulassung der Produkte auf den Markt, als vielmehr dieses immense Risiko, mit einem Schadensersatzhaftungsprozess überzogen zu werden. Nach US-amerikanischer Rechtslage bekommen Sie das nicht ausgehebelt durch ein völkerrechtliches Abkommen. Das heißt, wenn der technische Standard nicht eingehalten wird, den die US-amerikanische Regierung definiert, dann können Sie noch so viel an gegenseitiger Anerkennung reinschreiben. Wenn es zu einem Unfall mit katastrophalen Folgen kommt, haftet das deutsche Unternehmen auf dem amerikanischen Markt. Das ist, ich glaube, es wird viel sozusagen politische Gesichtspunkte in diese Zahlen hineingenommen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ich bin skeptisch, ob die Realität tatsächlich so viel anders sein wird im Ergebnis, als wir sie heute unter WTO-Recht haben.
Ja, kurzfristig teile ich das schon, aber ich glaube, mittel- und langfristig haben wir schon eine Chance. Also jetzt kurzfristig zum Beispiel die Zölle. Wir haben 700 Milliarden Euro Handel transatlantisch im Jahr. Wir reden immer noch über im Durchschnitt 3% Zölle. Das sind allein 20 Milliarden Euro Zölle, die wir unseren Verbrauchern und Unternehmen ersparen können. Die Kosten der ganzen Zollabwicklung, die mindestens nochmal so hoch sind, ganz zu schweigen.
Absolut.
Also und wir wollen
Zölle
ja,
bezogen war das nicht gemeint. Das Zölle ist richtig, ja.
So, und wir wollen ja dann auch TTIP weiterbringen. Wir wollen ja schon schauen, dass wir uns bei künftigen Standards im Vorfeld besser abstimmen, dass wir vielleicht neue Standards auch kompatibler gestalten, dass sich auch zum Beispiel Europäisches Parlament und Europäischer Rat auf der europäischen Seite als Gesetzgeber und Kongress, Senat in den USA, die Administrationen, besser abstimmen und wir schauen, dass wir auch bei der künftigen Frage von neuen Standards etc. uns besser abstimmen. Und ich glaube schon, dass da ein Potenzial liegt, das man vielleicht heute gar nicht unbedingt mit Geld bewerten kann. Aber wenn ich sehe, dass wir im Wettbewerb stehen mit anderen aufstrebenden Regionen auf der Welt, halte ich es nach wie vor für existenziell, dass sich die beiden großen Demokratien und beiden großen Volkswirtschaften hier besser abstimmen. Und das gehört zu TTIP ja neben allen nackten Zahlen, Daten, Fakten schon noch mit dazu.
Nichts anderes meinte ich, man muss die politische Perspektive mit berücksichtigen. Man kann nicht nur die Zahlen berücksichtigen. Da würde ich Ihnen voll und ganz zustimmen.
Frau Keller, gibt es auch Verlierer?
Ja, bei den Zöllen, da sollten wir nicht vergessen, dass wir auf der anderen Seite ja auch unsere Zölle aufgeben und demzufolge Einnahmen auf der Zollseite auch verlieren. Und auch bei den Zahlen, die Kommission vorgelegt hat, bin ich auch sehr skeptisch. Ich glaube auch, die sind auf jeden Fall politisch unterstrichen, sagen wir mal. Und auch die Zahlen, die Kommission an Gewinn vorlegt, die beruhen halt zum großen Teil darauf, dass wir eben Verbraucherschutzstandards, Umweltschutzstandards etc. aufgeben. Und da sollten wir uns schon fragen, wo ist auch Nutzen und Kosten nicht unbedingt jetzt auf Euro-Ebene, sondern an dem, was wir uns erwarten von einer europäischen Gesetzgebung. Und dann würde ich noch gerne ansprechen, TTIP in der Welt, das wurde jetzt angesprochen, und da gibt es nämlich natürlich auch Verlierer, weil wenn die beiden größten Handelsblocke ein Abkommen machen, dann heißt das natürlich auch, dass sie vor allem Handel untereinander betreiben werden. Zum Beispiel Mexiko wird zu den Verlierern gehören, das sehen Sie auch selber so. Dann aber auch viele Länder in Afrika, vor allem in Westafrika, die bis jetzt sehr viel in die EU exportieren, was wir ja auch unterstützen, weil wir auch einen Entwicklungsauftrag haben. Und da wird es einfach Einbußen geben. Das sagen auch nicht nur einfach die Grünen, sondern eine Bertelsmann-Stiftung, die davon ausgeht, dass eben viele Länder der Welt Einbußen haben werden, was auf jeden Fall kritisch ist.
Frau Keller, ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, dass viele dieser Schätzungen und der Zahlen über angebliche Jobs und so weiter, die geschafft werden, dass das natürlich noch nicht seriös ist und viel Visual Thinking dabei ist. Wo ich aber schon auch an Gaspar in gewisser Weise recht geben würde, dieser Gedanke, dass man es politisch sieht, dass man es etwas global sieht, da sind natürlich Zahlen auch unbestritten. Dass wenn man schaut, dass es in 50 Jahren die beiden Handelsblöcke, die jetzt noch als diese riesigen Handelsblöcke erscheinen, dass es dann 500 Millionen Europäer etwa geben wird, 500 Millionen Amerikaner, aber 8 bis 9 Milliarden Menschen in anderen Weltregionen. Dass man also schon sehen muss, dass ein Zusammenschluss dieser beiden Blöcke und vielleicht dadurch dann eben auch eine Ausstrahlung von Standards auf andere Weltregionen im strategischen Sinne nach wie vor Sinn macht, auch wenn ich die Bedenken über konkrete Umsetzung teile.
Ich sehe wirklich im Hinblick auf dieses Abkommen viele Sorgen und ich nehme die auch sehr ernst. Aber mein Problem ist, ich habe den Eindruck, da wird wirklich viel Stimmungmache betrieben. Da werden Ängste und Nöte teilweise in die Welt gesetzt, die überhaupt keinen realen Hintergrund haben. So nach dem Motto, es könnte aber sein, das. Und genau das ist das, was ich einfach an Unaufrichtigkeit wirklich nicht mag. Weil dadurch droht die Gefahr, dass manches der seriösen Probleme dann wirklich unter den Tisch fällt. Und das fände ich einfach schade.
Ich habe mir jetzt mal angeschaut, die Europäische Union wirkt ja mit mehr Transparenz, ungeachtet der Tatsache, dass die Texte eben für die große Öffentlichkeit nicht zugänglich sind und eben auch die Europaabgeordneten zumindest schweigen müssen, wenn sie die Texte sehen. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, die Generaldirektion Handel hatte ja zu einem Treffen eingeladen, ein Treffen mit der Zivilgesellschaft hieß es, also ganz stolz, wer da gekommen ist. Das waren also auf der Liste, die da im Internet einsichtbar ist. Das waren 123 Industrievertreter, 40 Nichtregierungsorganisationen und 8 Gewerkschaftsvertreter. Gibt es da ein Ungleichgewicht sozusagen in der Form, wie man sich beteiligen kann, oder müssten sich zum Beispiel die Verbraucherverbände einfach mehr auf den Hintern setzen?
Also Herr Kaspari hat es ja schon gesagt, wir haben öffentliche Konsultationen, davon sind einzelne Veranstaltungen, die in Brüssel oder anderswo stattfinden, mal ausgenommen. Wir haben öffentliche Konsultationen, nehmen wir mal gegenwärtig Investitionsschutz mit China, da kann sich jeder beteiligen.
Wir haben aber schon ein ganz klares Ungleichgewicht. Wir hören immer wieder, dass Industrievertreter offenen Zugang zu Dokumenten haben, die Zivilgesellschaft bis hin Parlamentarierinnen eben nicht haben. Und ich glaube, es ist auch keine Unaufrichtigkeit, wenn man sich darüber Sorgen macht, weil ein Problem ist ja genau diese Intransparenz. Wenn mir auf dem Tisch liegen würde, was strebt die EU an, was streben die USA an, dann könnte man darauf auch sich auf den Text beziehen und darüber reden. Aber es ist eben nicht öffentlich, es ist eben nicht transparent. Und deswegen glaube ich, ist es völlig berechtigt, wenn es eben eine öffentliche Debatte gibt, die Sorgen darstellt. Und klar, es ist vieles noch nicht klar, weil wir wissen nicht, wie das Handelsabkommen aussieht. Aber die Möglichkeit, dass es schlecht ausgeht, die wird auch immer wieder befeuert durch Äußerungen von Industrievertretern, aber eben auch durch Äußerungen der Kommission.
Ja, aber nehmen wir doch mal das reale Leben. Meine Frau und ich, wir sanieren im Moment zu Hause unsere Treppe. So, und da haben wir uns genau überlegt, was sind wir bereit für diese Treppe zu bezahlen. Das ist jetzt mein Verhandlungsmandat für den Stahlbauer. So, und ich werde doch einen Teufel tun und mein Verhandlungsmandat, das ich mit meiner Frau vereinbart habe, welchen Preis ich maximal dem Stahlbauer bereit bin zu bezahlen, jetzt im Internet zu veröffentlichen. Also da werde ich doch nie ein gutes Verhandlungsergebnis mit dem Stahlbauer bekommen.
Aber und glauben deswegen, Sie, die haben das nicht
und,
schon?
So, und also mein Stahlbau hat es auf jeden Fall nicht. So,
aber
und
selbst, die USA schon.
Nein, die Amerikaner haben es schon, oder was?
Ja.
Das ist natürlich ein Argument der Europäer war, dass sie ihre Verhandlungsstrategie nicht offenlegen wollen. Die hat natürlich jetzt eine ironische Note angesichts der jüngsten Entwicklung. Aber ich wollte generell, Punkt,
trotzdem
noch daran erinnern, was ja auch schon gesagt wurde in der Debatte, dass schon die Abkommen, ich denke, das wird manchmal in den Debatten ja auch vergessen, natürlich am Ende nicht aufoktroyiert werden, sondern natürlich der ganz normalen demokratischen Abstimmung unterworfen sind. Und ich denke, da ist ein Punkt, den wir Europäer, da wir so jetzt in unseren Debatten hier um uns kreisen, auch ein bisschen vergessen, dass es auch überhaupt nicht klar ist, ob das am Ende durch den US-Kongress kommen würde. Also es ist überhaupt nicht, Obama hat sich bis heute nicht darum bemüht, diese spezielle Verhandlungsautorität zu bekommen, die für Handelsabkommen nötig wäre, um es ohne Verfahrenshindernisse und so durchzubekommen. Also das ist überhaupt nicht geklärt. Insofern kann sein, dass wir uns da einfach umsonst Sorgen machen.
Auf Twitter auch wieder eine heftige Kritik steht, wer TTIP durchsetzt, braucht kein No-Spy-Abkommen, weil noch mehr Überwachung droht. Und dann gibt es den Bezug zu einem Artikel aus den USA, wo dargestellt wird, wie groß der Druck von Konzernen wie Google ist, die europäischen Datenschutzbestimmungen über dieses Freihandelsabkommen auszuhebeln. Täten wir vielleicht gut daran, einfach einzelne Sektoren auszusparen? Herr Schmitz.
Ja, das ist ja immer wieder diskutiert worden, jetzt gerade in der jüngsten Affäre. Also es sind eigentlich immer zwei Aspekte diskutiert worden. Also einmal, dass man vielleicht die Landwirtschaft ganz ausklammert, eben weil es so ein kritischer Sektor in diesem Abkommen ist, dass man vielleicht sich eher an einem Abkommen mit Südkorea, was sowohl die Europäer als auch die Amerikaner abgeschlossen haben und sich daran dann orientiert und eben diesen anderen Bereich ausklammert, ist wahrscheinlich unrealistisch, weil es einfach so ein wichtiger Faktor im transatlantischen Verhältnis ist. Das andere ist zu diesem Datenschutz, da gab es ja in der ganzen Zeit jetzt die Entwicklung darüber, was dürfen die Verhandler darüber überhaupt machen, läuft man eben Gefahr, dass die Internetkonzerne das dann wieder versuchen auszuhebeln über diesen Rückweg. Ob man das ganz ausklammern soll, das müssen die Verhandler entscheiden. Das sind letztlich natürlich zwei verschiedene Dinge. Ja? Darum geht es ja jetzt in den Verhandlungen nicht. Also ich finde es ein Fehler, und ich fand es ein Fehler, dass man pauschalisiert aus der NSA-Affäre, so kritisch wir darüber berichtet haben, auf dieses Abkommen derart gestürzt hat, weil ich schon nach wie vor glaube, dass es wenigstens ein Projekt ist, an das Amerikaner und Europäer eines der wenigen Felder ist, in denen auf amerikanischer Seite wirklich noch Interesse an Zusammenarbeit mit Europa besteht, was leider in Außenpolitik oder in Themen wie Klimaschutz, dadurch, dass das in Amerika eingestellt worden ist, einfach nicht mehr da ist. Ich fände es gefährlich, wenn man über den Datenschutz so berechtigt die Sorge darüber ist, das gesamte Abkommen völlig verteufelt und in Frage stellt.
Herr Kaspari, bitte möglichst kurz.
Ja gut, das, was die Amerikaner ausschnüffeln, ist nicht in Ordnung. Ich finde es deswegen auch gut, dass in dieser Demokratie auf der anderen Seite des Atlantiks jetzt ja endlich die Diskussion über das Thema losgeht. Und da müssen wir auch zwischen Europa und den USA eine Lösung finden bei dem Thema. Aber ich bitte, dass wir alle nicht vergessen, meine Sorge ist, was die Amerikaner heute ausschnüffeln können. Das können doch die Chinesen und die Russen entweder auch schon heute oder spätestens morgen auch ausschnüffeln. Und ich glaube, die Diskussion haben wir in Europa noch gar nicht geführt. Wie schaffen wir es generell, unsere Bürger, unsere Unternehmen, unsere Interessen vor Ausspionage, egal durch wen, zu schützen?
Frau Keller.
Mir würden eine ganze Reihe von Sachen einfallen, die ich nicht in diesem Abkommen drin haben und sehen würde wollen. Das Problem ist aber, dass wir als Abgeordnete, als Parlamentarier nicht vorher gefragt worden sind. Wir hatten keinen Einfluss aufs Parlament, abgesehen von einer Parlamentsresolution, die aber, soweit ich weiß, dass sie nicht wirklich berücksichtigt wurde. Wir werden das sehen beim Ende. Aber ich, wie gesagt, erhoffe mir nicht so viel Gutes nach allen Gesprächen mit der Kommission. Ich glaube auch, dass wir uns überlegen müssen, was ist eigentlich das Ziel europäischer Politik? Müssen wir sagen, wir müssen ein Interesse der USA an uns behalten und deswegen geben wir halt eher die Sachen auf, die uns eigentlich wichtig sind. Das, glaube ich, ist eine falsche Herangehensweise. Wir sollten eher Druck ausüben, auch auf die USA, dass sie eben ihre Spähaktion einstellen. Wir sollten darüber reden, wie macht es Sinn, Datenaustauschabkommen zu haben, wie eben das Passagierdatenabkommen, wie SWIFT, die Bankdaten, weil das ist nämlich auch wo daran die USA sehr starkes Interesse haben und wo wir auch mal ein bisschen Leverage haben, wo wir auch mal sagen könnten, Entschuldigung, aber bevor das hier mit dem Datenschutz klappt, da machen wir sowas nicht mit.
Herr Tietje, Sie haben das Schlusswort.
Ja, ich denke, die angesprochenen Aspekte zeigen sehr schön, insbesondere der Datenschutz, dass wir uns gut überlegen müssen, was können wir noch als EU oder sogar nationalstaatlich noch machen und was geht ohnehin nur aus faktischen Umständen heraus in einer internationalen Kooperation. Und das, was im Datenschutzbereich passiert und was in hohem Maße nicht in Ordnung ist, Herr Kaspari hat es gesagt, ist ein Problem, das können wir noch so lange versuchen, mit EU-Gesetzgebung oder nationalstaatlich zu regeln. Das werden wir nicht in den Griff bekommen, wenn wir nicht international kooperieren. Ob TTIP dafür der ideale Rahmen ist, das kann man bezweifeln. Frau Keller hat gerade Beispiele für erfolgreichere bilaterale und sektorale Abkommen im Datenschutz genannt. Ich fand die sehr unerfolgreich.
Wir können jetzt keine Diskussion haben.
Darüber kann man streiten. Wir haben jedenfalls die Modelle, wie wir es machen können.
Vielen Dank in die Runde nach Straßburg und nach Berlin und nach Halle.